ARD Sounds.
Jetzt haben wir ja noch gar nicht richtig angefangen und schon herrscht Uneinigkeit zwischen Anne und mir. Wir haben ja gerade off-air, wie man so schön sagt, schon ein bisschen diskutiert und waren unterschiedlicher Meinung. Anne sagt, es ist ja gar nicht mehr spannend in der Bundesliga.
Mir fehlen so die Überraschungsteams der vergangenen Saison, wo man dann im Endspurt noch dachte, ach, vielleicht Mainz oder Augsburg. Die waren ja zwischenzeitlich hier, die Mainzer auf Champions-League-Kurs. Sowas fehlt mir ein bisschen.
Ja, aber du kannst ja auch mit etablierten und erwarteten Teams eine Spannung sehen. Also es ist noch nicht klar, wer zieht in die Champions League ein, wer steigt ab.
Ja.
Das ist auch eine Menge Spannung. Nur weil wir keinen Meisterkampf haben.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Also ich habe mir eine spannende Saison oben gewünscht.
Und außerdem haben wir mit Hoffenheim ja ein Team, das da oben mitmischt, das jetzt irgendwie nicht jeder auf dem Zettel hatte vor der Saison.
Ja, aber da fehlt mir so die Fanpower dahinter, die begeisterten Massen, die im Stadion dann völlig ausrasten bei jedem Sieg. Und Hoffenheim schwächelt ja jetzt aktuell auch, ne?
Aber noch mit guten Chancen auf die Champions League.
Das stimmt.
Die Konstellation schauen wir uns gleich genauer an, genauso wie alle anderen Konstellationen in der Bundesliga. Jetzt im Sportschau Bundesliga Update. Herzlich willkommen zur Vorschaufolge auf den 29. Spieltag. Anne Hild sitzt an meiner Seite, ich bin Tobi Schäfer. Anne, und wir wollen jetzt mal alles Wichtige vom Wochenende durchgehen. Alle 9 Partien, zum Schluss ein ganz kurzer Blick natürlich auch wie gewohnt noch auf Liga 2. Und wir beginnen mit dem ja dann doch spannendsten, das ist irgendwie ja schon auch der Abstiegskampf.
Ja.
Also da ist vieles noch nicht entschieden, auch wenn mit Heidenheim ein Team schon weg ist, Wolfsburg gefühlt auch, aber es geht natürlich auch noch darum, wer rutscht vielleicht doch noch unten rein, wer rutscht auf den Relegationsplatz, und da gibt es jetzt am Wochenende natürlich ein Spiel, das total im Fokus steht, der SC FC Köln gegen Werder Bremen am Sonntag um 15.30 Uhr, ein direktes Duell also im Abstiegskampf. Wir schauen auf die Tabelle, das ist jetzt natürlich besonders hilfreich, wenn ihr uns als Videopodcast konsumiert, dann seht ihr die Zahlen nochmal, aber ihr habt sie vielleicht auch vor Augen. Also das sind die beiden Teams über dem Strich, über dem Relegationsstrich. Bremen aktuell 1 Punkt vor Köln und Köln 2 Punkte vor St. Pauli und die St. Paulianer dann eben auf dem Relegationsplatz. St. Pauli spielt am Vorabend gegen die Bayern, da sprechen wir gleich noch drüber. Das heißt, für Köln und Bremen ist es die Chance, sich Luft zu verschaffen.
Ja, oder halt nochmal so richtig reinzurutschen.
Ja.
Das Risiko ist natürlich auch dabei. Ich sehe Bremen da auch tatsächlich aktuell im Vorteil, weil Daniel Thun hat so ein bisschen gebraucht, aber ich finde, der hat die Bremer extrem stabilisiert. Und bei Köln, ja, du hast den Schwung von diesem 0-2-Rückstand, den du noch aufgeholt hast gegen Frankfurt, aber dass es überhaupt erst so weit gekommen ist, dass du wieder einem Rückstand hinterhergelaufen bist, das ist halt, finde ich, im Moment das Kölner Problem, dass du es einfach nicht schaffst, mal hinten dicht zu halten.
Ja, sie spielen zu selten zu null. Ich glaube, nur Heidenheim und Wolfsburg noch seltener. Ja. Ja, das war die ganze Saison das große Problem. Andererseits bei mir überwiegt das Köln-Gefühl. Erstens, weil sie das Heimspiel haben. Zweitens, weil sie dann eben die Moral beweisen und Rückstände aufholen können. Ich fand, in Bremen war mir zuletzt auch ein bisschen zu viel Unruhe durch diese Weiser-Aussagen, der ja irgendwie den Club kritisiert hat. Das bringt alles so ein bisschen unnötiges Störfeuer rein. Sorgt insgesamt aber dafür, dass Köln jetzt das Heimspiel hat und tabellarisch ein bisschen schlechter dasteht, dass Köln natürlich schon den größeren Druck hat jetzt in dem Spiel. Also Köln muss das Spiel eigentlich gewinnen. Bremen wäre, glaube ich, nicht enttäuscht, wenn sie dann mit dem Unentschieden nach Hause fahren. Aber personell ist Köln natürlich jetzt auch wieder ein bisschen besser aufgestellt. Denn wenn wir dann tatsächlich mal auf diese Schwachstelle gucken, die Defensive, Erik Martel kehrt zurück, Simpson Pusey wieder eine Option. Das sind Spieler, die können das schon auch stabilisieren. Und dann hängt es wieder davon ab, was bringen sie nach vorne. Weil nur über das Umschaltspiel, so wie zuletzt, wird es natürlich in einem Heimspiel gegen Bremen nicht funktionieren. Also da muss schon ein bisschen mehr kommen.
Ja, und ich glaube, das ist genau das, wo die Bremer dann halt reinstechen können, ne? Wo Milosevic ist an fast allen Toren beteiligt, die irgendwie aus dem Spiel rausfallen. Der war dann doch ein super Transfer im Winter. Da haben wir alle Clemens Fritz kritisiert, dass er nicht so gut eingekauft hat. Aber der ist jetzt auch so richtig angekommen. Und Frankfurt hat es ja gezeigt, wie man innerhalb kürzester Zeit 2-mal relativ einfach die Kölner Abwehr überwinden kann.
Ja, aber wenn sie es abstellen können und dann nach vorne hin, haben sie jetzt mit Castro Montes ja auch jemanden, der aktuell eine gute Form hat, der einen Unterschied ausmachen kann. El Mala hat nur individuell trainiert bisher, also ist ein bisschen angeschlagen, da macht man sich dann natürlich mal ganz große Sorgen, und bei den Bremern aber auch, also wenn da Jens Day weiterhin nicht dabei ist, das ist halt so der wichtigste Bremer aktuell, also ohne ihn ist es immer sehr viel schwerer.
Ja, ich finde, was René Wagner auf jeden Fall jetzt in seinem ersten Spiel schon gezeigt hat, dass er reagieren kann, also der hat ja quasi den Punkt, den sie am Ende geholt haben, eingewechselt. Und das, finde ich, hat er besser drauf als Daniel Thun. Hm.
Was ist bei den Bremern noch personell? Pieper und Koulibaly auch noch mit Fragezeichen, aber wahrscheinlicher als Stay. Und dann lass uns doch unterm Strich mal einen Tipp abgeben. Also ich meine, für beide sind es die Wochen der Wahrheit. Köln spielt danach gegen St. Pauli. Das sind jetzt Spiele, die darfst du auf keinen Fall verlieren. Und ich habe es gesagt, eigentlich muss Köln das Heimspiel gegen Bremen gewinnen. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
Ich glaube, es wird am Ende ein Unentschieden, mit dem Bremen sehr gut leben kann.
Ja, und ich glaube, obwohl Druck immer schwierig ist in Köln zu Hause, glaube ich, dass der FC dieses Spiel zieht, wie man im neudeutschen Fußballjargon so schön sagt.
So neu ist das, glaube ich, gar
nicht. Nee, so neu ist es nicht. Es wäre neu, wenn man es irgendwie noch ins Englische übersetzen würde. Also Köln pullt das Spiel. Und sie gucken natürlich beide auch drauf, was eben der FC St. Pauli gegen die Bayern macht. Das ist dann am Vorabend, das ist das Topspiel an diesem Wochenende, das 500. Topspiel der Bundesliga-Geschichte. Und für St. Pauli gilt natürlich eigentlich nur, dieses Spiel unbeschadet zu überstehen. Ja. Denn danach ist es dann eben wichtiger am Wochenende gegen, das habe ich angesprochen gerade, gegen Köln. Jetzt kommen die Bayern, die sind natürlich sowieso in einem anderen Universum. Da stellt sich die Frage, knacken sie jetzt den 101-Tore-Rekord? Also 100 haben sie schon. Also es wäre sehr überraschend, wenn sie es nicht knacken würden. Die Bayern kommen zwar aus ihrem Champions-League-Modus, aber das heißt ja nicht, dass sie in der Liga dann zurückschalten. Also könnte böse enden für St. Pauli.
Ja, wobei ich glaube, St. Pauli kann froh sein, dass Real noch getroffen hat. Also dass die Bayern nicht am Ende mit einem 3-0 ganz locker easy da ins Rückspiel gehen können, sondern dass es da halt schon noch um einiges gehen wird. Das heißt, so ein bisschen Rotation ist da bestimmt dann auch mit drin. Was natürlich bei den Bayern jetzt nicht heißt, dass St. Pauli da eine Chance hat. Aber St. Pauli hat, glaube ich, nur eins der vergangenen 7 Heimspiele verloren. Also zu Hause sind sie schon auf jeden Fall deutlich besser unterwegs. Mhm. Und ich erinnere mich an Spiele auch vergangene Saison gegen Bayern. Die waren nicht so deutlich, wie man es hätte vermuten können.
Also nur eins der vergangenen 7 Heimspiele gegen andere Mannschaften. Aber wie waren denn die letzten 7 Heimspiele gegen die Bayern? Also klar, es ist immer alles oder nichts drin gegen die Bayern. Aber auch St. Pauli hat personell ein paar Probleme. Irvine ist ja gesperrt. Saliakas wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Smith musste jetzt das Training abbrechen. Das ist dann schon auch ganz schön viel Substanz. Außerdem hat bei den Bayern Vincent Kompany Geburtstag. Der wird Freitag 40 Jahre alt. Das wäre auch nochmal ein Geschenk für ihn, dann am Samstag ihn damit drei
Vielleicht
Punkte
feiern sie aber auch so hart am Freitag, dass St. Pauli doch eine Chance hat.
Das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Und die Frage ist natürlich, was ist eigentlich mit Manuel Neuer? Man geht ja mittlerweile ins Stadion, um wirklich ihn auch nochmal zu sehen, weil der ist schon eine Attraktion, das hat er jetzt in der Champions League nochmal bewiesen. Müssen wir auch nochmal die Diskussion aufmachen, ob er in die Nationalelf muss?
Bitte nicht. Also aber ich finde es wirklich gemein, weil wir haben gute Torhüter in der Nationalmannschaft. Natürlich ist es geil, wenn du jemanden hast, der so spielt, wie Manuel Neuer das in der Champions League gemacht hat. Aber er hat ja selbst auch nochmal nach dem Spiel gesagt, so Leute, wir hatten hier gerade ein richtig geiles Spiel gegen Real, warum reden wir über die Nationalmannschaft?
Ja, und es gibt natürlich auch viele Dinge, die eigentlich dagegen sprechen, und zwar sein Verhältnis zu Julian Nagelsmann. Da ist auch viel drüber geschrieben und geredet worden. Das ist, glaube ich, nicht so das Allerbeste aus dieser Bayern-Zeit. Deswegen, selbst wenn Manuel Neuer bereit wäre, ich kann mir nicht vorstellen, dass Julian Nagelsmann diesen Schritt geht, denn er hat ja, das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch immer ganz klar gesehen, schon sehr genau sein Konzept vor sich liegen, wird er, glaube ich, nicht großartig von abweichen, weil so viel Qualität man sich mit Manuel Neuer dann auch reinholt, er macht sich dann schon irgendwie so ein Thema auf, weil wenn das dann nicht gut geht, dann hat er ein Problem. Also ich glaube, wir sollten dieses Thema wirklich mal beerdigen und Manuel Neuer aber trotzdem wünschen, dass er noch ein Jahr dranhängt, weil wie gesagt, er ist eine Attraktion, man will diesen Spieler einfach so lange wie möglich sehen, wenn er so hält wie gegen Real.
Genau, und dann denke ich mir, er hat sehr viele Verletzungen, was finde ich ja auch schon so seine Nachfolge ein bisschen auf den Weg gebracht hat. Das war ja einfach dann auch gut für Urbig, dass er seine Spielzeit bekommen hat. Und am besten wäre es doch jetzt zu gehen für Neuer. Also wer weiß, vielleicht gewinnen sie die Champions League. Ich sehe aktuell kein Team, das besser spielt als die Bayern in der Champions League. Und dann kannst du dich doch so verabschieden, anstatt dann kommende Saison, wer weiß, wie er dann in Form sein wird, wie er nochmal zurückgeworfen wird durch Verletzungen, und dann wirst du halt nicht in Erinnerung behalten als dieser Prime-Neuer, der er jetzt wieder ist.
Ich habe auch immer gedacht, er hört dann, wenn sie das Triple gewinnen sollten, dann hört er auf, aber Manuel Neuer war immer schon einer, dem geht es nur ums Spielen, da wollte er immer spielen, da wollte selbst in jedem Testspiel spielen, dem geht es dann vielleicht gar nicht so sehr um Titel und Rekorde, sondern der hat einfach irgendwie so Spaß offenbar das ist so erfüllend für ihn, dieser Beruf des Fußballers, dass er das so lange wie möglich hinauszögern will. Ich meine, was soll er sonst machen?
Stell dir mal vor, er geht zu irgendeiner anderen Mannschaft.
Ja.
Das wäre so richtig unfair, wenn er dann halt im Amateurbereich unterwegs ist.
Das wäre der Cheatcode.
Und niemand mehr antreten will gegen ihn.
Jetzt erstmal eben beim FC St. Pauli. Wie gesagt, die Spiele sind immer sehr unvorhersehbar. Also eigentlich ist immer klar, wie sie ausgehen. Aber siehst du irgendwie eine Chance für St. Pauli da, wenn sie denn da einen Punkt holen sollten? Das kann der natürlich echt einen Boost geben oder auch das Gegenteil bewirken.
Nee, ich glaube, wenn St. Pauli da einen Punkt holen würde und halt die Defensive mal wieder so auf den Platz kriegt wie vergangene Saison, dann wäre das genau das entscheidende Momentum im Kampf um den Klassenerhalt. Ich denke, wenn sie halt jetzt alles unter 0-3 untergehen, ist auch okay.
Und danach die Woche dann eben gegen Köln, dann wird es wieder wichtiger im Abstiegskampf, in dem eigentlich auch so latent noch zwei Mannschaften sind, über die wir jetzt sprechen. Das sind irgendwie zwei ähnliche Spiele. Stuttgart gegen Hamburg und Leipzig gegen Gladbach. Da ist ganz viel Champions League Hoffnung drin und eben aber auch noch so eine latente Angst, sage ich jetzt mal, unten mit reinzurutschen. Wir beginnen mal mit Stuttgart gegen den HSV. Das ist am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr. Also die Hamburger sind 6 Punkte vor dem Relegationsplatz. Und der VfB aktuell auf Platz 4, 3 Punkte vor Hoffenheim. Also beide müssen irgendwie schon auch noch so ein bisschen punkten für die Ziele. Wer hat denn da mehr Druck eigentlich?
Boah, das finde ich echt super schwierig zu sagen. Ich meine, wahrscheinlich sogar Leipzig, weil die halt jetzt ein Jahr ohne europäischen Fußball hatten.
Aber Moment, wir sind ja erstmal bei Stuttgart gegen Hamburg.
Du meinst, wer von Stuttgart und Hamburg mehr Druck
hat?
Dann würde ich sagen Stuttgart, weil es das Heimspiel ist. Weil du halt diese super ärgerliche Niederlage gegen Dortmund hattest, obwohl du eigentlich in allen Werten überlegen warst. Und das wird ja jetzt wieder ähnlich sein gegen den HSV, dass du halt mehr Ballbesitz hast, also sowieso als VfB, dass du wahrscheinlich mehr Chancen hast. Das musst du schon eigentlich gewinnen.
Ja, vor allem, weil danach die Woche geht's zum FC Bayern. Aber die Gefahr ist natürlich, im Hinspiel hat der HSV den VfB klassisch ausgekontert. Mhm. Das können sie. Da ist der VfB anfällig. Und das kann dir zu Hause natürlich noch mal mehr passieren.
Ja, aber andererseits, wenn du dir anguckst, wie so die Bilanz der Hamburger der vergangenen Wochen ist, die haben nur ein Spiel gewonnen und das war gegen Wolfsburg. Also ich sehe da jetzt ehrlicherweise keine Ansätze für einen Sieg in Stuttgart.
Ja, der HSV irgendwie rettet sich so mit Unentschieden irgendwie zum Klassenerhalt. 10-mal Unentschieden schon gespielt, das ist der Höchstwert in der Liga. Jetzt fehlt Miro Muheim gesperrt. Wie gesagt, trotzdem, das Hinspiel hat's gezeigt. Irgendwie liegt ihnen offenbar der VfB, aber da ist ja auch in der Vergangenheit viel passiert, gab ja dieses Relegationsduell. Deswegen sind beide da irgendwie auch immer heiß darauf, den jeweils anderen zu besiegen. Für Wagnermann ist es ein besonderes Spiel. Der hat jetzt übrigens aus privaten Gründen beim Training gefehlt. Er ist also nicht verletzt, kann gegen Hamburg spielen. Da ist er ja geboren und beim HSV ist er ausgebildet worden. Also es gibt viele kleine Geschichten rund um diese Partie und ich sehe es aber wie du, schon der Druck irgendwie beim VfB größer, einfach weil es das Heimspiel ist. Und dann haben wir eben die baugleiche Partie am Samstag schon, Leipzig gegen Gladbach. Auch da Leipzig auf Champions League Kurs. Aktuell sind sie Dritter. Und Gladbach nur 5 Punkte vor der Relegation, also wirklich eine ähnliche Konstellation. Also beide müssen auch da, aber auch da die Frage, wer muss mehr?
Ja, bin ich nochmal bei Leipzig, weil wie gesagt, ohne eine europäische Saison, du willst auf gar keinen Fall eine zweite. Ich meine, da ist der Abstand natürlich auch groß genug, aber als Leipzig willst du ja Champions League spielen.
Ja, ja, klar, also dass Leipzig im Vergleich zu Stuttgart da auch jetzt sehr unter Druck ist, aber ich meine, Gladbach, die können sich jetzt auch nicht komplett zurücklehnen. Ne? Das 2-2 zuletzt gegen Heidenheim, das war schon irgendwie eine Enttäuschung. Da hätten sie schon einen großen Schritt machen können. Und so ist der Vorsprung tatsächlich echt noch so, dass man jetzt nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl hat. Zumal auch nicht ganz klar ist, so, welche Rolle spielt jetzt Tabakovic. Der war zuletzt nur auf der Bank. Dabei ist eigentlich er derjenige, der die Gladbacher ja gefühlt im Alleingang zum Klassenerhalt schießen kann. Also ich hätte Bauchschmerzen als Gladbach-Fan.
Ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen das Problem bei Gladbach. Am Anfang der Saison hieß es immer, ja, wenn Kleindienst wieder da ist, dann wird es besser. Dann war klar, okay, das wird lange dauern, bis er wieder da ist. Dann hast du einen, der das so ein bisschen auffängt, der spielt nicht. Und dann hast du halt so einen Ausrutscher gegen Heidenheim. Und ich finde, bei diesem Spiel spielt ja auch Rocco Reitz noch eine Rolle. Weil er spielt ja bei seinem künftigen Arbeitgeber, ist jetzt erstmal dazu Gast. Das könnte auch spannend werden.
Ja, wäre eine gute Möglichkeit, das erste Saisontor zu erzielen. Ich glaube, er ist noch ohne Tor. Klar, das hat immer ein bisschen Geschmack, dann so ein Auftritt. Und dann müssen wir bei Gladbach ja vielleicht auch schon ein bisschen weiter gucken. Eugen Polanski ist ein Trainer, der immer wieder aufs Neue auch diskutiert wird. Für viele ist es nicht so selbstverständlich, dass er auch in der kommenden Saison Gladbach Trainer ist. Kannst du dir das vorstellen, dass sie da nochmal wechseln?
Ja, also ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt die Klasse halten, im Sommer wird es auf jeden Fall trotzdem Gespräche geben, weil stabil ist Gladbach unter ihm ja auch nicht. Also du hattest, es war echt schwierig, unter ihm reinzukommen überhaupt. Da war ja eh die Frage, ob er überhaupt fest verpflichtet wird oder ob er halt den, die Trainerrolle fest bekommt. Danach wurde es dann ein bisschen besser, aber jetzt hast du halt dann auch wieder so diese Schwankungen drin. Es kommt halt drauf an, wo du mit Gladbach hin willst, aber ich glaube nicht, dass die jedes Jahr um den Klassenerhalt bangen wollen.
Hm. Ja, sein Schicksal ist, er ist ein guter Trainer, glaube ich, und er passte eigentlich auch hin, aber er musste sich wahnsinnig abnutzen jetzt schon in der ersten Saison, weil da einfach so viele Höhen und Tiefen drin waren. Ich glaube, das hat ganz viel Substanz gekostet und deswegen spricht man auch schon über Namen wie Horst Steffen zum Beispiel, der von seinem Wesen da, glaube ich, super hinpassen würde. Aber er hat ja in Bremen gemerkt, so einen Bundesliga-Club zu trainieren, auch wenn es in Bremen natürlich eigentlich sehr wohlfühlig ist meistens, das ist schon eine andere Hausnummer.
Ja, das ist halt der Punkt, sobald du bei einem Traditionsverein bist und ein paar Wochen schlecht laufen, dann wird halt immer der Trainer in Frage gestellt.
Aber jetzt gehen wir mal davon aus und gucken wieder auf die Partie, dass Leipzig das Spiel gewinnt. Denn gefühlt sind sie gerade schon in einer guten Form und da wirklich auf Champions League Kurs. Ja, dann steigt der Druck in Gladbach, je nachdem, was die anderen natürlich dahinter machen, echt nochmal wieder enorm. Und dann möchte ich das mal sehen, wie sie
aber
den Stand
halten. Aber dann hast du halt den Vorteil, dass Köln und Bremen sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Also so ganz bedrohlich wird es ja nicht. Und St. Pauli halt, wie gesagt, gegen Bayern, das wäre schon eine Überraschung, wenn es da Punkte gibt.
Also wir sind uns auf jeden Fall hier einig, dass Leipzig da klar favorisiert ist. Leverkusen wird es genau beobachten. Bayer möchte auch noch in die Champions League, spielt am Samstag bei Borussia Dortmund. Die Dortmunder so ein bisschen das Zünglein an der Entscheidungswaage oder an der Champions League-Waage. Zuletzt der Sieg in Stuttgart. Jetzt können sie Leverkusens Champions League-Hoffnungen so ein bisschen ausbremsen. Der BVB will auf jeden Fall auch nochmal Revanche für das Pokal aus. Ja, und Bayer, sprechen wir mal zuerst über die, 4 Punkte hinter Platz 4. Das wäre ein großer Kraftakt, jetzt noch in den Champions League zu kommen, weil eben Stuttgart und Leipzig gefühlt schon ein bisschen stabiler wirken.
Ja, ich finde, es kommt ganz drauf an, wie der VfB mit dieser Niederlage vom vergangenen Wochenende umgeht. Aber ich sehe eigentlich auch die beiden insgesamt über die Saison besser. Weil Leverkusen hat ähnlich wie Gladbach, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber du hast halt auch so diese Inkonstanz da absolut drin, wo ich auch nicht davon überzeugt bin, dass es mit dem Trainer über den Sommer hinaus noch weitergeht.
Das ist auch ein großes Thema. Kasper Juhlmann, der sagt, wir müssen einfach kein Bullshit-Verteidigen mehr machen. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Das hat auch Grimaldo angesprochen. Bei uns fehlt in dieser Saison die defensive Konsequenz und die defensive Schärfe der vergangenen Jahre. Das liegt natürlich daran, dass viele wichtige Spieler gegangen sind. Deswegen ist die einzige Lösung für Leverkusen Flucht nach vorne. Also sie müssen proaktiv in die Spiele reingehen, Angriffspressing machen und halt Ballbesitz haben sie ja sowieso. Also wenn sie den Ball haben, dann sind sie gut. Und das Spiel jetzt gegen Wolfsburg, da haben sie auch gezeigt, Mentalität kann dann auch stimmen, haben sie das Spiel gedreht. Aber es gelingt ihnen eben, wie du sagst, nicht immer konstant komplett.
Nee, und ich finde, es war halt dann auch bei allem Respekt Wolfsburg, was halt in dieser Saison wirklich wie ein Absteiger spielt. Und dass du da überhaupt im Rückstand hinterherlaufen musst, das ist ja eigentlich vergleichbar mit dem, was Leverkusen gegen Heidenheim gemacht hat, wo du am Ende dann eigentlich dieses Spiel dominierst und es ist klar, du wirst es am Ende gewinnen und dann ist es ein 3-3. Mhm. Also du lässt dann halt, du machst Gegner stark, auch wenn es dann immer nur eine Halbzeit ist und du hast es ja am Ende gewonnen, aber trotzdem völlig unnötig.
Ja, und Leverkusen schafft irgendwie auch keine Serie dann mal durch solche Spiele. Seit Januar haben sie nicht mehr zweimal am Stück gewonnen. Das brauchst du jetzt natürlich schon, um wirklich dann da noch in den Champions League reinzuspringen. Sie haben jetzt im Restprogramm noch Leipzig und Stuttgart beide als Gegner. Mhm. Das kann ja gut sein, kann aber auch schlecht sein. Also wichtiger ist jetzt erstmal in Dortmund zu spielen. Also wenn wir da nochmal auf die Philosophie gucken, also Flucht nach vorne in Dortmund. Ja, das kann natürlich sein. Der BVB kann das auch zu Hause vielleicht zulassen, aber das weiß Niko Kovac natürlich auch, was Leverkusen gerade gut macht und was sie nicht gut machen.
Ja, und ich finde, Jens hat das, glaube ich, am Sonntag gesagt, dass Niko Kovac ja eigentlich genau wusste, was er von Sebastian Hoeneß erwarten kann und das dann ausgenutzt hat, um das so ein bisschen gegen ihn zu drehen. Und das wird bei Leverkusen halt genauso sein. Der wird auch wissen, dass sie hinten anfällig sind, dass sie auf jeden Fall mit voller Power nach vorne gehen. Und das kann Dortmund in dieser Saison ja schon gut matchen.
Ja, ja, vor allem dann haben sie zu Hause ja sowieso immer noch eine Wucht, wo sehr viel mehr möglich ist. Und ich habe so das Gefühl, das macht Niko Kovac so richtig Spaß, so Gegner oder Trainer auszucoachen und sich da was auszudenken, was den anderen dann nervt. Das mag beim BVB dann in dieser Saison nicht immer schön gewesen sein, aber erfolgreich auf jeden Fall. Dortmund ist das beste Rückrundenteam.
Und ich finde mittlerweile akzeptiert das Stadion auch den Fußball. Weil sonst hätte dir halt schon passieren können, dass Dortmund wirklich nur am Verteidigen ist in der ersten Hälfte und es geht mit Pfiffen in die Pause. Aber ich finde, das lässt nach. Also die meisten BVB-Fans sagen jetzt halt, ja, es ist einfach nicht schön, aber es ist ja erfolgreich.
Ja, und man irgendwie schließt jetzt so langsam auch mit der Saison ab und freut sich dann vielleicht auf das, was noch kommt. Es ist jetzt das erste Heimspiel von Ole Borg, glaube ich, ne? Oder war das
ja,
jetzt?
Ja, das Stuttgart war das erste, ja.
Genau, das war ja in Stuttgart. Also sein Heimdebüt als neuer sportlicher Verantwortlicher, der jetzt natürlich da auch eine große Aufgabe hat, einen Kader zusammenzubauen. Da hat Lars Ricken jetzt auch noch mal ein bisschen was zu gesagt, dass sie tatsächlich mal prüfen, ob Jadon Sancho nicht zurückkommen sollte. Ich halte das für gar keine gute Idee.
Dortmund hat doch eigentlich in 90% der Fälle schlechte Erfahrungen mit diesen Rückholaktionen gemacht.
Ja, das, vor allem es wäre ja schon zum zweiten Mal, dass er zurückkommt.
Ja, aber da war das eine Laie, ne?
Ich glaube, das war eine Laie, ja.
Und es war auch nur für ein halbes Jahr. Da wollten sie ihn, glaube ich, gerne behalten und er wäre zu teuer gewesen.
Und es ist halt total einfallslos, nochmal auf jemanden zu vertrauen, der gut funktioniert hat. Das ist ein großes Risiko. Wo sind denn diese Spürnasen, die ein Haaland geholt haben, die Bellinghams geholt haben? So, das braucht der BVB irgendwie wieder. Und da ist Ole Borg natürlich jetzt schon auch ein bisschen unter Druck. Was Lars Ricken auch gesagt hat, Aslani ist kein Thema, der meiner Meinung nach gut dorthin passen würde. Ja. Wollte Made wohl auch nicht, denn man plant mit Guirassy und mit Silva. Also das sehe ich jetzt irgendwie aber auch nicht so richtig, dass Guirassy kommende Saison in Dortmund spielt. Also ganz viel Bewegung drin. Das ist so der Dortmunder Fokus gerade, wie der Kader dann in Zukunft aussieht. Und sie können sich aber, glaube ich, jetzt total auf dieses Spiel gegen Leverkusen freuen. Können sich vorher mal brüsten. 15 Punkte besser als Leverkusen. Endlich mal so den Spieß gedreht. In den vergangenen Jahren war Leverkusen ja das neue Dortmund. Und jetzt hat der BVB so ein bisschen in der Hand, wie es mit der Saison von Leverkusen zu Ende geht. Was tippst du denn, wie es ausgeht?
Ich glaube, Dortmund gewinnt das 3-1.
Ja, das wäre dann für Leverkusen.
Du?
Ich glaube an ein Unentschieden. Ich glaube, so gut der Lauf vom BVB ist, Leverkusen, ich habe sie da im Pokal ja gesehen, weiß, wie sie da aufgetreten sind. Ich weiß, ganz andere Voraussetzungen, ganz anderes Spiel, ganz andere Temperatur. Aber kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt schon auch wissen, was sie machen müssen, um das Spiel zumindest nicht zu verlieren. Ich glaube irgendwie an so ein 2-2 oder viel Spektakel möglicherweise.
Ja, auf jeden Fall viele Tore, ja.
Dann blicken wir noch mal schnell auf ein weiteres Team, das sich dann doch noch Hoffnung macht auf die Champions League. Die TSG Hoffenheim spielt am Freitagabend in Augsburg. Die Augsburger eigentlich relativ safe, 7 Punkte vor der Relegation. Und Hoffenheim, du hast es auch schon gesagt, die strugglen so ein bisschen. Ne? Von den letzten 6 Bundesligaspielen nur ein Sieg. Woran liegt das, dass sie so den Vibe verloren haben?
Wir haben ja vor ein paar Wochen schon darüber geredet, ob es an den jungen Spielern liegt, die jetzt dann halt irgendwie, wo der Kopf angegangen ist. Aber ich glaube, das alleine kann es nicht sein. Ich weiß nicht, ob sie auch so ein bisschen entzaubert sind und jetzt immer wieder merken, dass das, was am Anfang sehr gut funktioniert hat, dass sie da jetzt an ihre Grenzen stoßen und vielleicht dann einfach noch einen Plan B haben, aber keinen Plan C.
Ich meine, selbst wenn sie jetzt Fünfter werden am Ende der Saison, da als Fünfter einlaufen, das ist immer noch dann eine herausragende Saison. Da hätten vorher das, glaube ich, alle unterschrieben.
Dann wären sie, glaube ich, so 12 Plätze besser, als ich getippt habe.
Dann hätten sie sich auf jeden Fall, glaube ich, maximal verbessert. Denn in der vergangenen Saison, da waren die noch in den anderen Gefilden unterwegs. Jetzt geht es eben nach Augsburg. Wouter Börcher ist gelb gesperrt. Aftulau vielleicht wieder zurück in der Startelf. Es fehlt irgendwie, also sie haben es denken angefangen. Es fehlen natürlich auch oft nur so ein paar Kleinigkeiten. Es fehlt so ein bisschen das Momentum. Und dann reicht das wahrscheinlich auch in Augsburg nicht. Denn die sind heimstark. Die können sowas, glaube ich, ausnutzen mit ihrer neuen Manuel-Baum-Stabilität. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da wieder nicht gewinnen.
Ja, Augsburg kann ja einfach so ein bisschen Mainz-Fußball spielen. Das unter Manuel Baum können sie das ja auch tatsächlich.
Ja.
Deswegen, ich glaube schon, dass die auch Hoffenheim ärgern können.
Bei den Augsburgern ist Juveleo möglicherweise wieder auf dem Platz nach seiner ganz, ganz langen Verletzungspause. Und Kevin Schlotterbeck ist gelb gesperrt. Das außer am Freitagabend, die Eröffnung von dem Bundesliga-Wochenende. Dann blicken wir wieder auf ein Spiel am Samstag, Wolfsburg gegen Frankfurt. Wolfsburg irgendwie gefühlt, wenn man jetzt mal die Tabelle weglegt, sondern sich nur das Gefühl anguckt oder anfasst, ist Wolfsburg irgendwie schon weg. Mhm. Dafür solche Spiele wie gegen Leverkusen, ja, die sie dann verlieren, überhaupt auch immer so nach einer Führung dann die Spiele zu verlieren oder das nicht nach Hause zu bringen, das ist so viel, was dann gegen dich spricht, wo du auch dann ja irgendwann den Glauben verlierst, dass du es noch schaffen kannst.
Du hast in 11 Spielen 3 Punkte geholt. Also das sind ja, wenn du den Namen weglässt, ist das ja absolut Absteiger. Wenn du dann halt guckst, wer da auf dem Platz steht, und dann bin ich wieder bei dem Thema, dass es keine Mannschaft, die Kampf um den Klassenerhalt kann.
Mhm. Gestern übrigens ein ganz, ganz interessantes Gerücht aufgeschnappt. Wenn Wolfsburg absteigen sollte, wird möglicherweise Tobias Strobel der neue Trainer in Wolfsburg, mhm, der aktuell Trainer beim SC Verl ist und heiß umworben ist, wie wir gelesen haben, ja auch vom Karlsruher SC. Und Wolfsburg ist da möglicherweise auch ganz nah dran. Im Falle eines Abstiegs, wenn sie die Klasse halten sollten, dann wird wahrscheinlich Dieter Hecking noch mal weitermachen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Szenario, da denken sie jetzt möglicherweise noch gar nicht so dran. Jetzt spielen sie gegen Frankfurt. Die Frankfurter, ja auch mit einem neuen Trainer seit einigen Wochen unterwegs, Albert Riera, wo es erst den Anschein machte, ja, das funktioniert, aber irgendwie sorgt er auch für viele Diskussionen in Frankfurt. Also so richtig unumstritten ist er nicht.
Nee, also es ist halt auch so ein bisschen der Gegenentwurf zu Dino Topmüller, ne? Weil, also von seinem Auftreten her, weil es war schon viel, viel mehr Ruhe da. Ich weiß, dass Topmüller am Anfang auch nicht so gut unterwegs war mit den Frankfurtern und man ihm die Zeit gegeben hat. Vielleicht muss man das bei Riera jetzt einfach fairerweise auch machen, dass du sagst, wir spielen die Saison jetzt zu Ende. Wenn wir einen europäischen Platz holen, wäre das super. Wenn nicht, müssen wir halt ein Jahr damit leben, dass wir keine schönen Auswärtsreisen quer durch Europa haben und dann bauen wir das im Sommer neu auf.
Der Riera hat halt keine Angst vor unbequemen Maßnahmen und Meinungen. Ne? Ein großes Thema ist Can Usun gerade, der zuletzt nur auf der Bank saß. Eigentlich einer der besten Spieler bei der Eintracht, den man ja vielleicht auch in Zukunft halten will. Aber wenn man einen Spieler jetzt ein bisschen verbrennt und ihm auch indirekt vorwirft, mhm, der ist nicht komplett genug, der ist zwar in der Offensive stark, aber defensiv reicht mir das nicht, mir als Trainer. Das betont ja immer, wer unter Riera spielen will, der muss komplett sein. Ich kann mir vorstellen, das passt Markus Krösche jetzt auch nicht, denn sein Plan ist ja vielleicht auch Usun weiter als Bestandteil der Mannschaft zu sehen und so denkt
sich Usun. Oder notfalls teuer zu verkaufen.
Ja, oder so, aber Usun denkt sich jetzt dann wahrscheinlich auch, ach so, wenn ich hier vom Trainer gar nicht so richtig gewollt bin, dann gucke ich mich mal ein bisschen um, denn Interessenten gibt es mit Sicherheit. Was auch nicht passt, ist diese Verlängerung von Mario Götze, der aber bei Riera auch jetzt nicht so eine richtig große Rolle spielt. Also irgendwie ist da gerade so eine Schräglage drin.
Ja, es scheint irgendwie so, als hätten Verein und Trainer noch nicht so richtig zusammengefunden.
Ja.
Hättest also jetzt gar nicht die Mannschaft, sondern halt das Drumherum.
Glaubst du denn, dass man auch da in der neuen Saison nochmal sich was Neues überlegt, dass Riera jetzt wirklich nur so für diese Saison eine Lösung war? Weil eigentlich ist es kein Krösche-Move, jetzt nur so einen Interimstrainer zu installieren.
Und ich finde, die Bewertung ist halt auch ein bisschen schwierig, weil der kam ja und musste erstmal verhindern, dass die Eintracht da 4-5 Tore jedes Spiel hinten kassiert. Also der kommt ja jetzt erst langsam so auf den Punkt, wo er sagen kann, jetzt kann ich meinen Fußball, meine Idee spielen lassen. Und er kam halt auch mit Frankfurt richtig schlecht unterwegs in der Tabelle, aber dem Ziel, international zu spielen. Also er konnte ja nicht bei Null beginnen. Deswegen eigentlich glaube ich schon, dass sie ihm zumindest mal den Saisonstart geben und dann halt gucken, ob sie, wenn die Mannschaft so zusammengestellt ist, wenn er auch keine Ausreden hat, wenn er die Spieler hat, die er haben will, ob das dann funktioniert.
Jetzt erstmal in Wolfsburg. Ich glaube aber, ich kann mir vorstellen, wir haben Wolfsburg abgeschrieben schon. Mhm. Der Abgesang läuft, aber irgendwie so aus dem Nichts kommt dann auf einmal wieder so ein Heimsieg, glaube ich, wo dann die Hoffnung kommt. Oder zumindest ein Unentschieden. Ich glaube, das Spiel geht unentschieden aus.
Ja, Frankfurt ist sowas wie der Wolfsburger Lieblingsgegner. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber ich habe gelesen, es gab 47 Duelle und 22 davon hat Wolfsburg gewonnen. Also eigentlich.
Na, dann ist es ja klar, wie es aussieht.
Ja, genau. Eigentlich müsste jetzt dann der Turnaround gegen Frankfurt geschafft werden.
Ich glaube, dass Wolfsburg irgendwie zur Halbzeit 2-0 führt und das Spiel 2-2 ausgeht.
Ja, da würde ich sogar mitgehen.
So, zwei Spiele haben wir noch übrig. Wir blicken auf Mainz gegen Freiburg am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Es hat einen Grund, warum die beiden Mannschaften so spät spielen, denn beide haben natürlich jetzt erstmal den Europapokal vor der Brust. Das ist jetzt im Fokus. Deswegen können wir jetzt auch gar nicht so viel zum Bundesligaspiel sagen. Und in der Liga, klar, Freiburg hat noch Platz 7 im Visier, jagt da die Frankfurter Eintracht. Die Mainzer wollen den Klassenerhalt noch nicht feiern, offiziell, aber sie haben 8 Punkte Vorsprung vor der Relegation. Ich sag mal so, das ganz große Bundesliga-Drama findet an diesem Wochenende auf anderen Plätzen statt.
Ja, und ich finde, Mainz hat halt einfach den Vorteil, dass sie sich gefangen haben und gerade in einem Flow sind. Im Gegensatz zu den anderen Teams wie jetzt Köln, wie Gladbach, die erst da unten reingerutscht sind. Und Mainz arbeitet sich halt da Stück für Stück sehr, sehr konstant raus.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich im Europapokal präsentieren, die beiden Mannschaften. Es ist jetzt Donnerstagmittag, das heißt, wenn ihr es morgen hört oder am Freitag, dann wisst ihr natürlich, wie Mainz gegen Straßburg gespielt hat und Freiburg gegen Vigo und was daraus dann vielleicht für das Bundesligaspiel resultiert. Ich finde es gut, dass wir bald Amiri wiedersehen, der wieder im Teamtraining ist. Da wird es wahrscheinlich einen Kurzeinsatz dann geben.
Aber was heißt das für Paul Nebel, wenn der wieder richtig fit ist? Weil eigentlich hat er ja gezeigt, dass er ein super Ersatz ist und mit ihm läuft es gerade richtig gut.
Ich glaube, dass du durchaus irgendwie eine Aufstellung findest, wo beide sich wohlfühlen. Also ich glaube nicht, dass Paul Nebel dann irgendwie da weichen muss. Mhm. Macht Mainz, glaube ich, eher noch stärker. Also ich denke ja auch, dass Amiri einer ist, der vielleicht sogar noch WM-Chancen hat, je nachdem, wie er sich jetzt noch präsentiert und je nachdem, wie weit es auch in der Conference League geht für die Mainzer. Also warum nicht mal Mainz dann im Halbfinale oder im Finale? Das wäre natürlich sensationell. Ja. Also das wird man so einem Verein vielleicht auch mal gönnen. Genauso wie den Freiburgern. Da müssen wir noch nachreichen, dass Matthias Ginter 15.000 Euro Strafe zahlen muss.
Weil er gemotzt hat.
Weil er ausgerastet ist nach dem Bayern-Spiel. Da denkt man sich auch, was, Matthias Ginter kann ausrasten?
Aber es war ja vor der Schiedsrichterkabine. Also es war ja quasi abseits von Medien und Kameras.
Ja, er hat dann irgendwie wohl dagegen getreten oder dagegen gehauen und irgendwie sich nochmal wegen dieser Nachspielzeit beschwert.
Ich kann es auch ein bisschen, also ich kann verstehen, dass er frustriert war, wenn du gegen Bayern spielst, du bist in Führung und dann gibt es so lange Nachspielzeit, dass du ohne Punkte nach Hause fährst.
Also wenn man mal alles ein bisschen neutral betrachtet, war das natürlich kein Skandalspiel. Also Freiburg ist da jetzt nicht so super krass benachteiligt worden. Das sieht man als Freiburg-Fan vielleicht ein bisschen anders, gerade weil es die Bayern waren und man natürlich dazu geneigt ist zu sagen, ja, nur weil es die Bayern waren, lässt du noch eine Minute mehr spielen und wir spielen immer so lange, bis die Bayern gewonnen haben und dann platzt es mal so aus dir raus und dann kann ich das schon auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man dann vor der Schiedsrichterkabine mal ganz kurz die Nerven verliert. Also er hat da ja jetzt irgendwie niemanden zusammengeprügelt. Genau, das würde ich ihm auch nicht zutrauen.
Nee, aber darf dann mal kurz ausrasten und ich finde 15.000 Euro dafür als Strafe auch okay.
Aber es ist ja schön, dass Matthias Ginter, der wirkt immer so nett und so lieb, dass er offenbar da auch eine andere Facette noch mitbringt.
Da ist noch Feuer drin.
Und 15.000 Euro Geldstrafe. Ich glaube, das wird ihm jetzt nicht irgendwie den Sommerurlaub kosten.
Nee,
oder so.
Das glaube ich auch. Der muss jetzt nicht sein WM-Trikot teuer versteigern.
Eine Partie bleibt übrig. Heidenheim gegen Union Berlin am Samstag. Ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist ein bisschen egal, wie das ausgeht. Egal ist kein Spiel. Es hat aber irgendwie nicht maximale Priorität. Also
ich glaube, es wird auch nicht maximal spektakulär.
Nee, also es wird jetzt nicht sowas wie ein Kurzpass-Festival. Also das wird schon Hausmannskost, um es mal so auszudrücken. Wobei, also großen Respekt vor den Heidenheimern, die verabschieden sich wirklich gut aus der Liga, zuletzt ja mit 2 Unentschieden. Es ist ja also nicht so, dass sie sich jetzt da aufgeben, sondern ich habe das Gefühl, die genießen jetzt doch mal so die letzten Wochen und gehen mit Stolz aus ihrer Bundesliga-Zeit raus und Union Berlin reißen ja auch irgendwie keine Bäume mehr aus, aber man wurschtelt sich da auch irgendwie ins Ziel, ne? Das ist doch relativ ungefährdet, 7 Punkte vor der Relegation.
Das, wenn sie einen Punkt holen gegen Heidenheim, ist Platz 18 nicht mehr möglich.
Ja, okay.
Also ist quasi der erste Schritt in Richtung Klassenerhalt.
Ja, sie haben zwischendurch dann, auch wenn sie jetzt zuletzt, wie gesagt, jetzt nicht so doll überzeugt haben, aber ich glaube, wenn es dann drauf ankommt, dann schafft Union dann schon irgendwie immer nochmal so einen wichtigen Sieg. Ich glaube, dass sie jetzt in Heidenheim vielleicht auch zwar nicht gewinnen, aber es gibt so viele andere Mannschaften unter Union, die dann den Abstieg unter sich ausmachen. Okay. Wir haben es. Das waren alle 9 Spiele.
Ja.
Wir blicken jetzt aber natürlich auch noch ganz kurz in Liga 2. Auch da 29. Spieltag. Der FC Schalke, Sonntag, nämlich in Elversberg.
Mhm.
Schalke aktuell auf Platz 1. 3 Punkte vor Elversberg auf Platz 3. Dazwischen ist Paderborn. Die spielen Sonntag gegen Magdeburg. Dann gibt es noch das Verfolgerduell am Samstagabend. Darmstadt gegen Hannover. Und meine Frage an dich als ausgewiesene Elversberg-Expertin. Ist Elversberg am Sonntag neuer Tabellenführer, weil sie Schalke geschlagen haben?
Nein.
Nein?
Nein.
Glaubst du nicht, dass Schalke...
Nee, also wenn Elversberg gegen Schalke gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere, war das immer auf Schalke. Weil das halt irgendwie, ich glaube, die gehen immer noch mit ihren großen Augen in die großen Stadien und denken, wie geil ist das eigentlich, dass wir in so einem Stadion jetzt spielen.
Meinst du, das ist immer noch so?
Ich habe das Gefühl. Ich habe echt das Gefühl, dass jedes Mal, wenn die vor richtig vielen Leuten spielen, dass sie besser spielen. Aber zu Hause sind sie halt auch nicht schlecht, ne? Ich sage unentschieden.
Es ist halt auch so ein bisschen die Frage, denn Elversberg muss natürlich jetzt erstmal den Abgang von Ole Boog auch verkraften. So, das wirkt sich jetzt nicht auf den aktuellen Kader aus, aber es macht natürlich was mit einem Verein, der sich jetzt neu aufstellen muss, der jetzt irgendwie ganz viele Perspektiven ja auch hat. Ne? Also man muss ja schon irgendwie daran denken, steigen wir vielleicht auf, dafür muss man sich vorbereiten. Mhm. Wenn nicht, ist natürlich auch überhaupt gar kein Drama, aber jetzt die neue sportliche Leitung muss ich da jetzt auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen.
Ja, die steht ja so noch gar nicht.
Klar, das hat keine Auswirkung auf die direkte Partie jetzt gegen Schalke, aber naja, wir reden schon so lange davon, dass Elversberg so nah dran ist und dass die Chance so schnell nicht wiederkommen wird, dann diese Sensation zu schaffen. Und wenn es eine Gelegenheit gibt, da jetzt ein Ausrufezeichen zu setzen, dann jetzt im Heimspiel gegen Schalke.
Das aber auf jeden Fall.
Wir wollen natürlich Schalke auch eigentlich in der Bundesliga haben und möchten eigentlich nicht, dass das jetzt schief geht. Das wäre,
wir könnten
das
ja auch beide hochgehen. Es gibt ja, soweit ich weiß, zwei Plätze, die
hochgehen. Ja, aber ich glaube, ja, drei ja möglicherweise auch. Ne? Also Paderborn sollte man auch nicht außer Acht lassen.
Boah, ich glaube aber, dass es diese Saison echt schwierig ist für den Zweitligisten, der Relegation spielt. Weil da halt kein Team so im freien Fall aktuell unterwegs ist in der Bundesliga.
Ja, nee, so einen freien Fall gibt es da nicht. Also das ist immer die Frage, aus welcher Richtung du
außer
tatsächlich
Wolfsburg
kommst.
Springt noch auf
den Relegation. Ja, aber dann hat Wolfsburg natürlich die Motivation, genau, dass wir haben es noch auf die Relegation geschafft. Ja. Aber so, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass in der zweiten Liga die Relegation außer für Schalke für jemanden eine Enttäuschung wäre. Also Paderborn und Elversberg,
das stimmt,
für die sowieso nicht. Für die ist alles immer super. Ich kann mir vorstellen, wenn Hannover oder Darmstadt irgendwie da auf die Relegation springen, dann haben sie auch einen enormen Schwung. Also dann wird es für den Erstligisten auch nicht einfach. Also ja, das ist super spannend.
Ja, da haben wir doch unsere Spannung.
So nämlich, dann das reicht doch an Spannung. Also mehr Spannung erträgt da kein Mensch.
Ich kümmere mich dann um die zweite Liga am Wochenende.
Ja, bitte aber auch um die erste Liga.
Das mache ich.
Alles live bei uns in der App in voller Länge zum Hören und den Podcast hier. Den gibt es dann am Sonntag und dann besprechen wir das alles nach.
Sehr gerne.
Euch ein schönes Fußballwochenende.
Ciao.